SWR 2 Forum.
Im Notfall Ritalin. Wie gehen wir mit auffälligen Kindern um? Am Mikrofon ist Martin Durm. So wirklich zum Lachen war sie eigentlich nie, diese komische alte Struwwelpeter-Geschichte vom Zappelphilipp, dem Jungen, der nie still bei Tisch sitzen kann, der, wie es da heißt, immer nur gaukelt und schaukelt und trappelt und zappelt, so lange, bis er den Tisch umreißt und da brüllt ihn der Vater zusammen und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Früher kam das als belehrende Bildergeschichte daher, mit erhobenem Zeigefinger. Heute beschreibt es ein Krankheitsbild, ADHS, das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene leiden darunter und werden deshalb fast schon routinemäßig mit einem Medikament therapiert, eine kleine weiße Pille, die fast so was wie ein pädagogisches Wunder bewirkt. Unkonzentrierte, aggressive Jungs verwandeln sich nach der Einnahme in eine Art Musterschüler. Sie sind motiviert und aufmerksam. Angeblich werden in Deutschland mittlerweile etwa 250.000 Patienten derart behandelt. Die Frage ist eben nur, wer ist da eigentlich krank? Junge Menschen, die nicht so ganz in die Norm passen oder eine Gesellschaft, die ihnen deshalb ein starkes Psychopharmaka gibt. Wir reden darüber mit Christoph Türke. Er hat ein kritisches Buch zum Thema Ritalin, zu diesem Medikament, geschrieben und er ist Professor für Philosophie in Leipzig. In Berlin ist Christopher Lauer. Er ist selbst Leidtragender von ADHS. Er nimmt dagegen Medikamente und ist heute Vertreter der Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Und wir haben einen Experten aus der Praxis, Dr. Klaus Skrotzky, Kinder- und Jugendarzt in Franken. Dr. Skrotzky, Sie zuerst. Angeblich sitzt ja in jeder Schulklasse, so heißt es, mindestens ein Kind mit Aufmerksamkeitsdefizit. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen?
Wir sprechen davon, dass etwa 5% der Kinder betroffen sind. Und wenn Sie den Zappelphilipp von vorhin, vom Heinrich Hoffmann, nehmen, dann muss man sagen, Herr Hoffmann, der dieses Bilderbuch Moral geschrieben hat, war Nervenarzt. Und er hat also durchaus Kinder beschrieben, die er vielleicht auch aus seiner Praxis kannte.
Und hat sie damit auch in ihrem Verhalten korrekt beschrieben?
Er hat viele, den Zappelphilipp, den Hans Guck in die Luft, den bitterbösen Friedrich, also einfach Facetten dieses Störungsbildes beschrieben. Er hat es als Kinderbuch für seine Kinder geschrieben, aber sicherlich das Wissen um die Probleme dieser Kinder damit hineingebracht.
Über ADHS wird in letzter Zeit sehr, sehr viel geredet. Was glauben Sie, ist das ein modernes, ein zeitgemäßes Syndrom oder gab es das im Grunde schon immer, eben wie Sie gerade sagten, im Zappelphilipp und ist damals eben nur wesentlich weniger aufgetreten?
Das hat es schon immer gegeben. Wir haben ja ganz viele Beschreibungen, auch schon vor der Jahrhundertwende, von Ärzten und von Psychiatern, die dieses Krankheitsbild beschrieben haben, noch nicht mit dem Namen, den wir heute haben, ADHS, aber das waren Kinder, die schwer erziehbar waren. Also das Problem hat es schon immer gegeben. Dass es so bekannt geworden ist, liegt natürlich daran, dass wir in unseren Medien, in unserer schnelllebigen Zeit das so nach außen tragen und dass es ein Thema ist, was alle emotional bewegt.
Alle, die Kinder haben.
Nicht nur alle, die Kinder haben. Wir wissen ja inzwischen, das ist ja keine Kinderkrankheit, sondern ein Problem, was man mit auf die Welt kriegt, genetisch, und dann mit diesem Problem im Kindesalter, im Jugendalter und auch im Erwachsenenalter leben muss. Die Ausprägung und das Erscheinungsbild ändert sich natürlich mit dem Alter. Aber die Grundproblematik, also Schwäche der Aufmerksamkeit, der Ausdauer, sich zu konzentrieren, bei der Sache zu bleiben, das bleibt für viele ein Problem, auch im Erwachsenen und auch im hohen Alter.
Christopher Lauer, Sie haben ADHS. Wie massiv hat das Ihr Leben beeinflusst?
Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil Sie vorhin so davon sprachen, dass ich darunter leide. Also leiden tue ich darunter erstmal nicht. Die Besonderheit bei mir ist ja, dass es erst im letzten Jahr diagnostiziert worden ist. Ja, also ich habe quasi 27 Jahre lang normal gelebt. Also ADHS ist mein Normal, die Wahrnehmung mit ADHS ist mein Normalzustand. Und ich habe halt schon so einige Sachen bemerkt, gerade was so im Bereich der Impulskontrolle angeht, dass ich da immer mit mir zu kämpfen hatte, habe da auch verschiedene Lösungen und Wege gesucht und bin dann in der Piratenpartei auf jemanden gestoßen, der meinte, Mensch, du könntest ADHS im Erwachsenenalter haben. Das fand ich dann erstmal schräg und bin dann aber einfach hier in Berlin zu einem Neurologen gegangen, habe mich diagnostizieren lassen und Mir persönlich tut die Diagnose jetzt sehr gut. Ich nehme auch Methylphenidat und das bereichert mein Leben, weil ich dadurch jetzt nochmal in der Lage bin, eine ganz neue Welt kennenzulernen, die mir halt 27 Jahre lang nicht so erschlossen war. In diesem ganzen Diagnoseprozess ist mir aber klar geworden, dass gerade dieses Thema ADHS im Erwachsenenalter in der Gesellschaft noch sehr stiefmütterlich behandelt wird.
Herr Lauer, wir werden genau darauf zu sprechen kommen und vielleicht auch gleich vorweg, wenn wir von Ritalin reden, dann nicht als Schleichwerbung, es ist eines der gebräuchlichsten Mittel, aber die Chemikalie, die dieses Medikament enthält, Methylphenidat, um die geht es auch jetzt. Herr Lauer, Sie haben gerade gesagt, Sie haben 27 Jahre normal mit dieser Krankheit gelebt. Ist es für Sie überhaupt eine Krankheit, wenn man so damit leben kann?
Ja, also das ist auch witzig. Also seit ich mich dazu entschlossen habe, auch öffentlich damit umzugehen und das zu thematisieren, ist mir auch aufgefallen, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, ADHS positiv zu beschreiben, sondern ich kann es immer nur im Sinne einer Krankheit, im Sinne einer Störung beschreiben, wo ich aber gerade auch in der Politik irgendwie merke, es ist von unglaublichem Vorteil, wenn ich in der Lage bin, ganz, ganz viele auch kleine Details gleichzeitig aufzunehmen, zu bewerten, zu strukturieren, auch mal quer zu denken. Und das halt alles mit einer, sag ich mal, auch Geschwindigkeit irgendwie stattfindet, die mir persönlich dann eher doch wie ein Vorteil vorkommt. Ja, das heißt, ich sehe auch sehr stark die positiven Seiten von ADHS bei mir.
Christoph Türke, Sie haben ein eher kritisches Buch über den Umgang mit ADHS geschrieben, vor allem eben auch über den medikamentösen Umgang. Wie kommt ein Philosophieprofessor wie Sie eigentlich dazu, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen? Wo berührt das Thema Philosophie?
Naja, Philosophie ist dasjenige, was versucht, wie mal der Philosoph Hegel gesagt hat, seine Zeit in Gedanken zu fassen. Und das Thema Aufmerksamkeit ist ein ganz zentrales Thema, weil es nämlich in unserer Epoche erstmals seine Selbstverständlichkeit verloren hat. Ja. Bisher dachte man immer, naja, Aufmerksamkeit, das gehört zum Menschen wie zum Körper, die Schwere. Und nun zeigt sich, wir leben in einer Epoche, wo erstmals diese Aufmerksamkeit nicht mehr sich so von selbst versteht, wie sie das früher tat. Natürlich schwand die mal zwischendurch bei Schmerzen, bei Ärger, bei allen möglichen Problemen. Aber dann war sie gleich wieder da. Und nun ist man vor allen Dingen mit Kindern, aber nicht nur Kindern, wie wir gerade hören, befasst, die in einer Weise an Aufmerksamkeitsdefizit leiden, wie das so früher noch nicht passiert ist. Und da wäre ich auch vorsichtig zu sagen, naja, der Zappel-Philipp zeigt ja, dass es das immer schon gab. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Figur des Zappel-Philipps beschrieben worden ist in einem Ordnungs- und Obrigkeitsstaat, wo die kleinen Jungs nach militärischen Parametern zurechtgestutzt und erzogen wurden und wo das, was damals, sagen wir mal, als abnorm gegolten hat, unter heutigen weit permissiveren Verhältnissen durchaus eingeschätzt werden könnte als der ganz normale Bewegungsdrang.
Heißt das letztendlich für Sie, ist das eher eine Zeit- und eine Gesellschaftserscheinung, ein Phänomen und nicht ein tatsächlich medizinisch fassbares Krankheitsbild, was wir unter ADHS verstehen?
Naja, mit der medizinischen Fassbarkeit ist das eine ganz große Schwierigkeit. Und ich weiß auch nicht, wie die medizinischen Kollegen zu ihrer Diagnose bei Ihnen, Herr Lauer, gekommen sind. Bei dem, was Sie selber beschreiben, sehe ich vor allen Dingen einen genialen Ausnahmefall von jemand, der da in der Lage ist, alle möglichen Dinge wahrzunehmen, die ich als normaler Nicht-HS-Befallener gar nicht aufnehmen kann. Ja, das
Herr
ist
Lauer,
also
das geht
eher,
an Sie.
Sagen wir mal, eine Geniestreichversion und weiß nicht, wie weit das wirklich unter dieses sogenannte Krankheitsbild fällt.
Also ich bin da sehr pragmatisch, weil es geht mir gar nicht darum, kann man das jetzt trennscharf fassen, ADHS, oder kann man das nicht tun, sondern Es geht darum, dass man Leute hat, die mehr oder weniger darunter leiden. Und dann fasst man diese Symptome zusammen unter diesem Begriff ADHS oder ADS. Wir könnten es auch Currywurst nennen, wenn es irgendwie hilft. Das ist erstmal eine Beschreibung, ganz pragmatisch. Und ich für mich kann einfach sagen, in dem Moment, in dem ich Methylphenidat nehme, nehme ich die Welt anders wahr, als wenn ich das nicht tue, und komme vor allen Dingen im sozialen Bereich in vielen Situationen besser klar, als ich das vorher getan habe. Und das ist die sehr pragmatische Herangehensweise da für mich. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie der geniale Einzelfall bin. Ich glaube nur, dass ich gerade, was meine Kindheit und Jugend angeht, viel Glück hatte, dass es dort halt auch Lehrer und Lehrerinnen gab, die sich mit mir dann intensiver auseinandergesetzt haben. Und obwohl es diese Diagnose ADS, ADHS in den 90er Jahren noch nicht so grassierend gab, gar nicht darauf kamen, dass ich irgendwie sowas hätte, sondern einfach gesagt haben, okay, der Christopher ist manchmal ein bisschen schwierig, aber passt schon. Und ich sehe das einfach, mich erreichen ja jetzt im Nachgang, dass ich das öffentlich gemacht habe, auch viele Zuschriften. Ich sehe einfach, dass in unserer Gesellschaft wahnsinnig viele Leute, die unter ADS, ADHS wirklich dann auch leiden, aus dem Raster fallen, weil man sich eben nicht um sie kümmert, wie man es tun müsste. Und mit dieser, mit Verlaub, Herr Türk, aber mit dieser philosophischen Debatte an der Stelle kann ich nichts anfangen. Denn das ist für mich ungefähr so, als würden wir jetzt darüber diskutieren, ob man Leuten, die Grippe haben, Grippemedikamente geben sollen oder nicht. Wenn die Leute sich beklagen und es dann Mittel gibt, mit denen man ihnen helfen kann, dann sollen sie es auch bekommen.
Dr. Skrotzki,
ja, habe ich doch gar nicht
denke, bestritten. Ist jetzt kurz der Kinder- und Jugendarzt gefragt. Lässt sich denn das Syndrom ADHS eigentlich so trennscharf diagnostizieren und beschreiben?
Es lässt sich so trennscharf diagnostizieren wie alle psychischen Erkrankungen. Dafür gibt es keinen Test, keine elektronische Aussuche. Doch, es lässt sich sehr wohl. Das tun Sie im Alltag jederzeit. Wenn Sie eine Schizophrenie, eine Depression bestimmen, da gibt es ganz klare Regeln dafür. Und ADHS ist genauso festgelegt. Aber man muss das ganz klar trennen. Sie haben vorhin das so gesagt, lebhaft und zappelig in einem Wort, das ist nicht dasselbe. Ein Kind, was lebhaft ist, hat eine freudige, gezielte Bewegung. Ein Kind, was zappelt, bewegt sich ohne ein konkretes Ziel mit allen möglichen Dingen, die nicht unbedingt sinnvoll zum Spiel gehören. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und wer solche Kinder beobachtet, kann das auch sehr schnell unterscheiden. Zum Zweiten ist es so, ADHS ist ja nicht eine Kategorie wie schwanger oder nicht schwanger. Man ist es oder man ist es nicht, sondern das ist eine dimensionale Erkrankung. Das heißt, man kann davon ein bisschen was haben, man kann mehr haben, man kann viel haben und man kann ganz schrecklich betroffen sein. Das ist, wenn Sie Blutdruck nehmen, auch so. Wir schaffen zwar eine Grenze, die ist relativ willkürlich, wo wir sagen, ab hier nennen wir das eine Störung. Wir reden ja nicht von Krankheit, sondern von Störung. Darunter kann das Problem auch schon bestehen. Und hier kommt jetzt natürlich das ganze Umfeld dazu. Wenn Sie, wie Herr Lauer das sehr schön gesagt hat, eine Familie haben, die Sie sehr unterstützt, wenn Sie Lehrer haben, die Sie verstehen, dann kommen Sie auch mit etwas stärkerer Betroffenheit noch zurecht. Wenn Sie sehr stark betroffen sind, hilft Ihnen auch die beste Familie und der beste Lehrer nichts. Dann werden Sie als Kind so auffällig, dass Sie nicht tragbar sind in den Schulen. Das hat mit unserem System was zu tun, aber es hat vor allen Dingen erstmal mit demjenigen zu tun, der die Störung hat.
Dr. Skrotzki, nochmal die Frage, gibt es klare Kriterien, anhand derer Sie die Diagnose stellen können?
Ja.
Welche sind das?
Wir haben eine Fülle von Beschreibungen. Das ist einmal die Aufmerksamkeit. Für die gibt es Testverfahren, wobei das gar nicht so entscheidend ist. Wir wissen bei jedem, dass die Aufmerksamkeit abhängig ist von Motivation und Situation. Aber es gibt Bereiche, wo man erwartet, dass ein Kind aufmerksam sein kann, über einen bestimmten Zeitraum hin. Das zweite ist die Impulsivität. Das heißt, wie reagiere ich auf äußere Anforderungen, auf Situationen? Und das dritte ist die unpassende motorische Aktivität. Das, was dem Ganzen zwar den Namen gegeben hat, was aber gar nicht bei allen Kindern vorhanden ist. Wir haben ja durchaus Kinder, die nicht hyper aktiv, nicht zappelig, unruhig sind, sondern wo vor allen Dingen die Aufmerksamkeitsstörung im Vordergrund steht.
Gibt es auch noch Begleiterscheinungen wie Lese-, Rechtschreibschwäche? Manchmal ist
es gibt eine Fülle von Komorbiditäten, also von Begleiterkrankungen. Aber ich will noch eins dazu sagen. Es gehört dazu, dass es etwas ist, wo diese Auffälligkeit in mehr als einer Situation auftritt. Also nicht nur zu Hause oder nicht nur in der Schule, sondern übergreifend. Und dass es länger als mindestens ein halbes Jahr anhält, also nicht reaktiv ist, weil die Eltern sich getrennt haben oder andere Situationen sind. Also es sind eine ganze Menge Kriterien, die gegeben sein müssen. Und die Beschreibung bezieht sich immer auf elterlichen Bericht, auf Bericht der Pädagogen, der Lehrer. Und dann kommen Komorbiditäten dazu, das heißt Begleiterkrankungen wie Tics, also motorische, unwillkürliche Bewegungen, wie Lese-Rechtschreibschwäche oder andere Lern- und Leistungsstörungen und eine Fülle weiterer. Wir haben ja, und das ist die schwerste, die Störung des Sozialverhaltens. Das ist ja bei etwa der Hälfte der Patienten mit dabei. Und das ist das, was ihnen das Leben massiv erschwert, ihnen und auch der Umgebung.
Herr Lauer, Sie haben gerade vorhin gesagt, Sie nehmen die Welt anders war, wenn Sie Methylphenidat zu sich nehmen oder wenn Sie das nicht tun. Können Sie das ein bisschen genauer beschreiben? Wie äußert sich das im Alltag?
Ja, also zum ersten Mal kam mir das, als ich ein Jahr in China war und auf einmal die Menschen um mich herum nicht mehr verstanden habe und das als irgendwie große Steigerung der Lebensqualität empfunden habe. Sie können sich das ungefähr so vorstellen, also wenn ich normal zum Beispiel in der U-Bahn sitze, in einem Restaurant sitze, in einem Bus sitze, dort wo viele Leute sind, dann verstehe ich erstmal jedes Gespräch in Hörweite so wie ein Gespräch mit meinem Gegenüber. Das heißt, es lässt sich überhaupt nicht rausfiltern.
Sie nehmen gleichzeitig 5, 6 verschiedene Gespräche wahr?
Ja, also immer so Fetzen, ne? Also natürlich jetzt nicht so, dass man jetzt jedes Gespräch wiedergeben könnte. Was dann so im Kopf zum Beispiel passiert ist, Sie hören Wortfetzen und haben dazu sofort Assoziationen, Bilder im Kopf. Ja, also auch jetzt im Moment mache ich mir irgendwie Gedanken darüber, wie sieht denn das Studio bei Ihnen aus? Wie sehen denn die Aufnahmesituationen aus? Wie ist denn das Wetter in Lüneburg? Das sind alles so Sachen, die passieren so automatisch und kontrolliert einfach im Kopf. Und in dem Moment, in dem ich Methylphenidat nehme, wird es im Grunde genommen einfach alles runtergeschraubt. Ja, also das heißt, ich kann mich konzentrieren auf einzelne Sachen. Ich nehme von meiner Umgebung nicht mehr so viel wahr. Und das ist tatsächlich dann der Vorteil im sozialen Bereich, was Herr Dr. Skrotzky gerade beschrieben hat. Ich bin auch in der Lage, in sozialen Situationen nicht immer alles auf mich zu beziehen. Das war früher ein ganz großes Problem. Wenn sich irgendjemand in meiner Umgebung aufgeregt hat, habe ich das sofort auf mich bezogen. Jetzt bin ich einfach in der Lage zu sagen, naja, vielleicht hatte der einfach einen schlechten Tag. Ja? Das heißt, da merke ich einfach ganz pragmatisch, wie sich dort mein Leben verändert und es mir oft dann im Alltag leichter fällt, mit der Umwelt klarzukommen.
Deswegen war China für Sie geradezu erlösend, weil Sie einfach nicht mehr verstehen konnten, worüber die Leute reden. Die sprachen Chinesisch.
Genau, die sprachen Mandarin. Ich habe kein Wort verstanden und ich konnte auf einmal im Supermarkt an der Kasse wieder anstehen. Also das, was mir vorher in Deutschland extrem schwer gefallen ist. Und ich habe auch echt so nach mehreren Wochen gemerkt, dass ich im Grunde genommen sehr tiefenentspannt war. Ja, weil diese ganzen Reize zumindest akustisch nicht mehr da waren. Und das war schon mal sehr interessant und so auch für mich ein Hinweis, also vielleicht hast du ja sowas in der Richtung.
Herr Türke, gibt Ihnen das vielleicht zu denken, dass das eben doch nicht nur ein gesellschaftliches Phänomen ist, ADHS?
Eine Gesellschaft besteht aus Individuen. Und die Gesellschaft ist nicht etwas, was davon abgehoben ist. Ich glaube, es ist hier jetzt gar nicht deutlich geworden, was bei der ganzen Geschichte mein Ansatz ist. Es geht überhaupt nicht um eine Verteufelung von Methylphenidat. Und gerade wenn es Erwachsene sind, ist die Gefahr, ein solches Mittel einzunehmen, offensichtlich nach allem, was ich weiß, wesentlich geringer, als wenn das bei kleinen Kindern der Fall ist. Da haben wir eine ganz andere Situation. Ich weiß nicht, ob mir da Herr Skrotzky zustimmt.
Ich sage gleich was dazu.
Ja. Und zunächst mal haben wir natürlich Individuen vor uns. Und bei diesen Individuen ist das mit der Diagnose einer solchen Krankheit natürlich immer so. Es werden ganz bestimmte Parameter ausgebildet und dann werden Individuen unter diese Parameter subsumiert, eingeordnet. Und dann ist immer die Frage, wie weit diese Einordnung, die dann vorgenommen wird, auch tatsächlich stimmt. Also ich finde sehr wichtig, was Sie sagen, Herr Skrotzki, dass man zwischen Bewegungsdrang und Zappeln zum Beispiel unterscheiden muss. Aber Sie haben auf der anderen Seite natürlich auch ganz richtig gesagt, dass es bei diesem sogenannten ADHS-Phänomen, also dieser als Störung bezeichneten Angelegenheit, eben doch sehr viele Grauzonen gibt. Und was ich getan habe, jetzt in meinen Äußerungen, als jemand, der natürlich medizinischer Laie ist, ist, dass ich mir das kulturelle Umfeld angesehen habe, in dem diese Diagnose eben verstärkt aufgetreten ist. Und das ist eine kulturelle Umgebung, in der systematisch Unruhe und Distraktion betrieben wird.
Ablenkung.
Schlicht und einfach. Mhm. Ja.
Also das heißt, ja, eine Gesellschaft, die auf Hochtouren läuft und permanent hohl dreht, produziert eigentlich auch die entsprechenden hyperaktiven Kindern.
Naja, schauen Sie
sich Ihre These. Nein,
also schauen Sie sich Leute an, die ganz normale Fernsehkonsumenten sind. Ja? Niemand von der Programmgestaltung rechnet heutzutage noch damit, dass ein durchschnittlicher Fernsehkonsument eine etwas längere Sendung von Anfang bis Ende sich anschaut, sondern man versucht, die notdürftig durch spektakuläre Vorschauen an die Highlights zu binden.
Zeppen statt Zappeln, meinen Sie?
Zum Beispiel, Zeppen und Zappeln hat eine ganze Menge miteinander zu tun.
Aber ich glaube, Herr Skrotzki kann dazu wahrscheinlich aus medizinischer Sicht noch mal was sagen. Insbesondere, ich sage jetzt nur das Stichwort, damit wir es nicht vergessen, paradoxe Medikamentenwirkung. Was mich einfach jetzt stört, auch an dieser ganzen Debatte, man kann natürlich noch mal eine gesellschaftliche daraus machen. Man kann sagen, was ist die Leistungsgesellschaft? Wie geht die Gesellschaft mit Außenseitern um? Wie geht die Gesellschaft mit Leuten um, die einen anderen Wahrnehmungsapparat haben und die durchs Raster fallen, wenn man sich nicht gesondert um sie kümmert? Das müssen nicht nur ADHSler sein, das können auch Leute mit anderen psychischen Erkrankungen sein. Das können aber auch Leute sein, die einen Migrationshintergrund haben. Es gibt sehr viele Gründe, warum man in dieser Gesellschaft Probleme haben kann. Das, was mich persönlich annervt, ist an der Stelle, wir haben ja jetzt tatsächlich diese, wie Herr Skrotzki das beschrieben hat, diese Diagnose ADHS, die man sicherstellen kann. Und dann kann man sich halt überlegen, wie geht man individuell mit den Leuten um. Und dann haben wir Methylphenidat als Medikament, das man einsetzen kann, das man nicht einsetzen muss. Es gibt auch ADHSler, bei denen funktioniert Methylphenidat zum Beispiel auch nicht. Das heißt, wir müssen uns doch an der Stelle einfach jetzt fragen, finde ich, auch gesellschaftlich, okay, wie geht man mit dem Fakt um, dass es einmal diese Erkrankung gibt oder dieses Symptom, dieses Syndrom und dass es einmal ein Medikament gibt, das sehr überraschend gut funktioniert. Ich würde, Herr Türk, so weit gehen und sagen, ja, man sollte sich bei Kindern genau überlegen, ob man denen das gibt. Man sollte sich überlegen, bewusst, wie man da eine Therapie einsetzt, ob man eine Verhaltenstherapie macht, ob man Medikamente gibt oder wie man das auch immer gestaltet. Aber ich finde es schwierig, darüber zu debattieren. Leben wir jetzt in einer Gesellschaft, die noch mehr ADHSler produziert, als vor möglicherweise 150 Jahren. Weil das führt uns tatsächlich an der Stelle nicht weiter, denn es gibt jetzt aktuell Betroffene.
Mhm. Ist es ein Risiko, Herr Dr. Skrotzki, ist es ein Risiko, wenn Eltern ihren Kindern dieses Medikament geben?
Ich muss noch ein ganz klein bisschen was anderes sagen. Erstens mal ist es so, wir sind alle der Meinung, dass unsere gesellschaftlichen Formen das Problem verstärkt. Trotzdem ist es so, ADHS ist weltweit überall in gleicher Häufigkeit vorhanden. Das ist kein Problem von Deutschland oder von USA. Wir haben in USA eine höhere Behandlungszahl, aber deswegen haben wir trotzdem das Problem weltweit. Also es ist nicht nur etwas Kulturabhängiges, sondern etwas Biologisches. Dass die Umwelt
was Globales, dazu, was, sagen wir erstmal.
Ja gut, was Globales. Mhm. Und die Umwelt tut natürlich was mit diesen Kindern. Wir machen ja eine Diagnose bei den Kindern, die nicht bei einem einmaligen Vorstellung liegt, sondern wir erleben ja Kinder in ihrer Entwicklung. Wir machen ja als Kinder- und Jugendärzte Vorsorgen, wo wir die Kinder über einen längeren Zeitraum immer wieder sehen und uns die Entwicklung anschauen. Das ist nicht die Situation einmalig, wir haben jetzt ein Problem, sondern ein Entwicklungsproblem, was sich durchzieht. Und wenn wir dann Kinder erleben, die schon mit 4 Jahren oft auffällig sind, wo die Probleme im Kindergarten beginnen und dann in der Schule massiv werden, dass Kinder, die gut intelligent sind, nicht tragbar sind in einer normalen Grundschule und auf die Förderschule müssen, obwohl sie eigentlich durchaus eine Fähigkeit hätten, weiterzukommen, dann kann das nicht so stehen bleiben. Und dann ist ja die erste Maßnahme nicht das Medikament, sondern die erste Maßnahme sind psychoedukative Maßnahmen. Das heißt, was tun wir im Elternhaus, was tun wir in der Schule, was tun wir im Umfeld? Und wenn die Auswirkungen massiv sind, dann brauchen wir das Medikament und dann wird es sehr sorgfältig kontrolliert, langsam gesteigert, bis wir wissen, diese Dosis passt für dieses Kind. Herr Lauer hat vollkommen recht. Es gibt eine kleine Zahl von Patienten, die auf Methylphenidat nicht ansprechen. Es gibt eine andere Medikamentengruppe, Atomoxetin, das bei anderen Kindern wirksam ist. Es gibt auch noch weitere andere Medikamente, die nicht so im Vordergrund stehen, wenn das notwendig ist. Und die einmalige Diagnose ist ja nicht die endgültige Therapie, sondern diese Kinder werden immer wieder kontrolliert, auch die Diagnose und die Situation hinterfragt. Aber wir erleben eben in ganz vielen Fällen, dass die Entwicklung dieser Kinder sich unter Behandlung, Erziehung und Medikation dramatisch zum Positiven verändert.
Aber die möglichen Nebenwirkungen, ich kann das jetzt nur als medizinischer Laie sagen, die möglichen Nebenwirkungen klingen, wenn man das liest, dann doch eher beängstigend. Da ist von Schlafstörungen, Essstörungen, klaren Wachstumsstörungen die Rede, das ja, steht gut, auf der Packungsbeilage, aber ist eben auch in vielen Tests schon beobachtet worden.
Haben Sie schon mal die Packungsbeilage vom Aspirin gelesen?
Nein, ich will mich mit Ihnen nicht auf eine solche Diskussion einlassen, jetzt medizinisch, aber es ist beschrieben, es ist jedenfalls, glaube ich, in medizinischen Studien beschrieben, dass dies aufgetreten ist.
Ich kann aber gerne beschreiben, wie sich das bei mir auswirkt. Dann haben wir hier einen Erlebnisbericht, dann kann das jeder für sich selber einschätzen. Also es hemmt auf jeden Fall den Appetit.
Ja. Richtig.
Das ist aber dann eine Sache, die man ja bewusst wahrnimmt. Ne? Das ist ja nicht so, dass ich jetzt auf einmal merke, ich habe keinen Hunger mehr, mein Körper braucht anscheinend kein Essen, sondern ich weiß, es hängt mit dem Medikament zusammen. Das heißt, da wunderbar weiß man einfach, ich esse ganz normal wie immer, auch wenn ich gerade keinen Appetit so richtig habe und das funktioniert. Es gibt eine weitere Nebenwirkung, die sich Rebound nennt. Das heißt, wenn das Medikament nachlässt, kommt es, bei mir zumindest bemerke ich, das wird man so ein bisschen aggressiv. Ja. Das ist aber auf jeden Fall was anderes, als wenn man sich über was aufregt, sondern da merke ich einfach, okay, da lässt das Medikament gerade nach, gönne ich mir mal vielleicht eine Zigarette oder trinke ein Bierchen abends und dann ist eigentlich auch da alles in Ordnung. Das können Kinder natürlich nicht machen, aber da kann man natürlich bei Kindern auch nochmal speziell damit irgendwie umgehen. Was die Schlafstörungen angeht, muss man ganz klar sagen, aber das hat mir zum Beispiel mein Arzt auch so gesagt, Herr Lauer, nehmen Sie das Medikament nicht nach 17 Uhr. Das kann man ganz klar sagen. Es hat eine etwas, ich sag mal, auch aufputschende, wachhaltende Wirkung, wie jetzt eine Tasse Kaffee oder so, so nehme ich das wahr. Das heißt natürlich, wenn ich meinem Kind oder wenn ich irgendwie abends um 18 Uhr oder 21 Uhr noch eine Tablette mit Methylphenidat nehme, kann das natürlich sein, dass ich Probleme habe einzuschlafen. Aber das sind so die Nebenwirkungen, wie ich sie erlebe.
Aber Sie, Herr Lauer, mit Verlaub, sind 27 Jahre alt. Was ist, wenn ein Kind 4 Jahre alt ist?
Das kann Herr Skrotzki sagen.
Der Vierjährige kriegt es nicht. Vor 6 Jahren behandeln wir nicht mit Methylphenidat. Das ist festgelegt. So, ob das immer korrekt ist, ist eine ganz andere Frage. Aber es wird nicht gemacht. Aber es ist so, dass wir wissen, dass 2/3 der Kinder eine Appetitlosigkeit während der Wirkung des Medikaments haben. Aber das Medikament wirkt, je nachdem, wie wir es einstellen, 4 bis 6 bis 8 Stunden und dann essen die. Wobei Sie vorher schon mal fragen müssen, ganz viele der Kinder mit ADHS sind sowieso vorher schon miserable Esser. Das heißt, das Problem des Medikaments ist nicht unbedingt was Neues. Und die Kinder essen hinterher. Selbstverständlich wiegen und messen wir sie. Das Wachstum ist tatsächlich so, dass wir in den ersten 1 bis 2 Jahren der Behandlung ein etwas langsameres Wachstum haben. Aber danach wachsen die Kinder normal, erreichen ihre Zielgröße und wachsen oft noch mit 17, 18, 19, wo andere Menschen bereits ausgewachsen sind noch. Das ist eine Spezifität bei ADHS. Und all die anderen Nebenwirkungen, die natürlich im Beipackzettel stehen, die beachten wir, zum Beispiel, dass es in geringen Fällen mal eine leichte Blutdruck- oder Pulserhöhung geben kann. Aber es gibt neue Studien, die zeigen, dass Kinder mit ADHS sowieso auf einem höheren Puls- und Blutdruckniveau laufen als in der Normalbevölkerung. Denn bei denen ist auch körperlich eine Menge Dinge anders.
Herr Türke, wenn Sie das hören, was denken Sie sich da als Gesellschaftsphilosoph?
Naja, ich denke mir erstmal als Mensch etwas. Nämlich, wie ist das mit diesen Wachstumsstörungen? Nicht wahr? Werden die jetzt nicht doch ein bisschen bagatellisiert nach dem Motto, ja, jetzt haben die erstmal Wachstumsstörungen, aber das gleicht sich nachher aus? Es gibt zum Beispiel von einigen Neurophysiologen starke Bedenken, dass diese Wachstumsstörungen auch bei der Gehirnentwicklung eine ganz prekäre Rolle spielen. Und dass insofern das zwar ein Gebiet ist, was noch nicht vollständig durchschaut ist, aber wo die Gefahren, die das mit sich bringt, nicht zu unterschätzen sind, zumal man ja nie einen Vergleichspunkt hat. Ja? Also welche Entwicklungsmöglichkeiten werden durch das Mittel lahmgelegt? Da haben wir nie einen Vergleich, weil wir nie sagen können, was wäre passiert. Was wäre bei demselben Kind passiert,
kann ich Ihnen sagen, mich erreichen
wenn es da anders gelaufen wäre?
Mich erreichen Zuschriften von Leuten, die sagen so, ja, ich bin 22, ich bin auf die Realschule eingeschult worden. Bei mir wurde ADHS diagnostiziert, aber nie richtig behandelt. Man hat das da auch nicht so richtig ernst genommen. Ich bin dann auf der Hauptschule gelandet, habe ein bisschen so Drogenerfahrungen gemacht, die eher ungünstig waren, war dann irgendwie ein Jahr im Jugendvollzug, habe jetzt keinen Schulabschluss, war drogenabhängig und finde jetzt aber auch keinen Ausbildungsplatz und bin mit 22 quasi auf dem Abstellgleis. Ich muss es auch einfach an der Stelle nochmal so drastisch formulieren. Es gibt ganz viele ADHSler, die erleben wir nicht im Erwachsenenalter, weil sie schon vorher komplett irgendwie durchs Raster gefallen sind. Und wir leben in einer, sag ich mal, ADHSler-feindlichen Gesellschaft. Das muss man natürlich auch so sagen. Also wenn Sie sich zum Beispiel angucken, Nikotin, Rauchen, ja, ist eine ganz häufige Sache bei ADHSlern, auch im Erwachsenenalter, die natürlich nicht wissen, dass sie jetzt ADHS haben, aber die rauchen, weil sie merken, okay, Nikotin, ich kann mich irgendwie besser konzentrieren. Dann können Sie sich natürlich auch als Gesellschaftsphilosoph die Frage stellen, was passiert in einer Gesellschaft, in der wir immer mehr Rauchverbote im öffentlichen Raum haben? Wie ermöglichen wir es solchen Menschen, die noch irgendwie die Kurve gekriegt haben und sich zum Beispiel mit Rauchen über Wasser halten, Teilnahme an der Gesellschaft? Wir haben erhöhte Unfallquoten bei ADHSlern, ja, also sowohl im Straßenverkehr, bei anderen Sachen, wir haben eine höhere Suchtgefährdung. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass Leute, die sagen, ich nehme Kokain, damit ich irgendwie 14 Stunden am Stück arbeiten kann, sich auch mal untersuchen lassen sollten, ob sie möglicherweise ADHS haben. Sie sehen, ich bin da auch jetzt sehr emotional, weil ich sehe es von dem ganz, ganz pragmatischen Punkt. Mir ist es tatsächlich egal, das tut mir jetzt leid, dass ich da so drastisch bin, aber mir ist eine philosophische Betrachtung an der Stelle echt egal. Worauf es mir ankommt, ist, dass es einmal eine verstärkte wissenschaftliche Auseinandersetzung damit gibt und dass diese Folklore um ADHS endlich aufhört. Und jetzt sage ich das nochmal mit der paradoxen Medikamentenwirkung, weil Sie hatten vorhin die Frage gestellt, kann man denn überprüfen, ob es ADHS so trennscharf gibt oder so? Herr Skrotzki, Sie müssen mich da berichtigen, wenn ich da jetzt Quatsch erzähle. Aber Methylphenidat als Medikament funktioniert bei normalen Menschen überhaupt nicht. Die werden dadurch einfach nur komplett aufgeputscht. Es hat eine komplett andere Wirkung. Es liegt tatsächlich daran, wie das mit der Biochemie, das kann Herr Skrotzki besser erklären als ich, bei ADHSlern ist, dass diese dann diese Wirkung erleben, wie es bei Methylphenidat hat. Und das bitte ich auch einfach mal irgendwie anzuerkennen, dass es Leute gibt, die das haben und dass das helfen kann und dass man da irgendwie eine emanzipierte Auseinandersetzung und auch eine kritische Auseinandersetzung braucht, aber sich dann da immer irgendwie so hinzustellen und zu sagen, naja, ach, die Gesellschaft und ich finde das kritisch und wie hätte sich das Kind entwickelt, wenn wir es nicht gemacht hätten. Da muss ich einfach sagen, das geht der Sache total fehl und da geht mir auch wirklich ein bisschen das Messer in der Hose auf, weil ich mich frage, das sind doch Leute, das sind doch Schicksale.
Das hat man gerade eben gemerkt, ja. Herr Lauer.
Das ist doch, das hatte mit dem, was ich gesagt habe, nicht viel zu tun.
Ja, wunderbar.
Nein, ich möchte ein paar sachliche Dinge machen. Herr Lauer hat ganz recht. Methylphenidat wirkt bei Betroffenen und Nicht-Betroffenen anders. Es wird ja auch die Diskussion Cognitive Enhancement, also Verbesserung der Leistungsfähigkeit durch Medikamente, immer mit dem Methylphenidat gleichgesetzt. Das funktioniert überhaupt nicht.
Das heißt, ein Student, der das nimmt, um im Examen besser zu sein.
Naja, man muss so sagen, ganz kurzfristig können Sie eine geringe Aufmerksamkeitsverbesserung erreichen bei einem Nicht-Betroffenen. Aber die hält weder an, noch ist die Stufe der Verbesserung so, dass sich das überhaupt lohnt. Bei einem Betroffenen ist es völlig anders. Der Betroffene hat eklatante Verbesserungen, dafür gibt es unendlich viele Untersuchungen. Das Zweite ist, es ist nicht ganz so, Herr Lauer, dass alle anderen unter Methylphenidat unruhig werden. Auch da gibt es Leute, die ein bisschen Verbesserung haben. Aber es würde sich nie lohnen, jetzt dauerhaft zu behandeln, weil die Verbesserung eben nicht anhält und auch nicht in einem erheblichen Maße da ist. Zum Herrn Türke. Die Neurobiologie ist schon so, dass wir sehr viel bildgebende Verfahren inzwischen haben, dass wir wissen, dass die Hirnentwicklung bei ADHS sehr viel anders aussieht als bei normalen, in anderen Regionen und in anderen Zeitabläufen. Und dass wir inzwischen wissen, dass unter Methylphenidat bei sehr vielen dieser Patienten diese Hirnentwicklung sich normalisiert, dass sie besser zurechtkommen, dass sie dem Normalen mehr entsprechen. Und ganz zum Anfang wurde nochmal gesagt, wir reden immer vom Negativen. Ich behandle jetzt inzwischen 30 Jahre Patienten mit ADHS. Sehr viele positive Effekte, die wir mit ADHS haben, die wir aber durch Methylphenidat nicht beseitigen. Dieses Multitasking, mehr wahrzunehmen und andere Dinge wahrzunehmen, diesen Filter, den Herr Lauer sehr schön beschrieben hat, der ihm fehlt, der sorgt natürlich dafür, dass jemand mit ADHS andere Dinge wahrnimmt. Das sind nicht immer die Dinge, die Leute gerne jetzt unbedingt brauchen, die der Kulturtechnik in der Schule zum Beispiel entsprechen, aber die sind nachher das Salz in der Suppe. Die können sehr viel andere Dinge machen und sie finden im Erwachsenenalter ganz viel ADHS-Patienten, die hervorragend Dinge können, trotzdem oft sehr Schwierigkeiten haben, im Team zum Beispiel, in der Interaktion sozial sich anzupassen. Also die positive Seite muss man sehen, die beseitigen wir aber nicht durch Methylphenidat, sondern wir geben ihnen die Chance, damit ihre Fähigkeiten tatsächlich auch so einzusetzen, wie sie sind. Und ich kann Ihnen sagen, aus meinen 30 Jahren Erfahrung mit zweiter Generation meiner Patienten, wie viel wir damit bewirken können, dass wir die betreuen und behandeln, nicht nur medikamentös, sondern auch betreuen, das ist unglaublich.
Nun haben wir viel über die medikamentöse Behandlung geredet, auch gestritten, aber die Frage ist ja auch, was ist eigentlich die Ursache dieses Syndroms? Ist es genetisch bedingt? Ist es vererbbar? Ist es eine Stoffwechselstörung?
Wir wissen heute, dass 80% genetisch bedingt sind. Das ist eine Anlagestörung. Und die haben wir, wie ausgeprägt sie nachher ist, das hängt einmal davon ab, wie massiv die genetische Belastung ist und zum Zweiten natürlich, wie Familie, Soziales, Umwelt, die beeinflussen das massiv. Und da gebe ich dem Herrn Türke vollkommen recht, dass unsere Gesellschaft manche Dinge ändern müsste. Da bin ich sehr dafür.
Ist das trotz allem nicht ein verdammt hoher Preis dafür, dass Kinder wieder ruhiger werden, dass sie leistungsfähiger in der Schule werden, dass man ihnen am Ende eben trotzdem ein Medikament geben muss, um sie besser funktionieren zu machen?
Das ist ja die häufigste Kritik daran. Nö, ich sehe das genau andersrum. Also ich glaube, was wir im Moment machen, ist einfach, also der momentane Zustand ist im Grunde genommen ein Zustand, den wir uns nicht leisten können. Also ich glaube gerade, dass viele Jugendliche, die so Schwierigkeiten haben, dann abrutschen, weil ihnen nicht geholfen wird. Also auch meine Grundschullehrerin wollte mich zum Beispiel auf eine Sonderschule schicken. Da hatte ich dann einfach Glück, dass ich da einen Pädagogen im Hort hatte, der da vehement gegen gekämpft hat und meine Eltern da auch nicht sehr begeistert waren. So, das heißt aber, unsere Gesellschaft entledigt sich dort einfach eines Potenzials, weil man nicht in dem Maße diagnostiziert, nicht in dem Maße individuell mit den Leuten umgeht. Und ich sehe es halt eben andersrum. Es ist ein großes Glück, dass wir mit Methylphenidat die Möglichkeit haben, sowas zu therapieren und zu flankieren innerhalb einer Therapie. Ich glaube, es ist natürlich auch eine Welt denkbar, die ADHSler gerecht ist. Die würde nur sehr anders funktionieren und da würden halt 95% der Gesellschaft auch nicht klarkommen. Also ich hätte auch kein Problem mit zum Beispiel Geschäften, die rund um die Uhr offen haben, mit einem anderen Schulsystem, mit vielen Dingen, die anders laufen. Aber wie gesagt, da kommen halt 95% der anderen nicht klar. Und ich würde sagen, wenn wir das erreichen können, dass den ADHSlern in der Gesellschaft also mehr geholfen wird, dass man ihr Syndrom auch ernster nimmt, ja, und einfach auch hinnimmt, dass es das gibt und akzeptiert, dann ist da an der Stelle viel, viel mehr geholfen, als das wieder sozusagen, wir bezahlen einen hohen Preis dafür. Es ist ein großes Glück, dass wir die Möglichkeit haben, das so zu behandeln, wie man es im Moment behandeln kann.
Ja, nun sprechen Sie ja selber von der Gesellschaft. Und interessant finde ich dabei, dass beide meiner Gesprächspartner jetzt, sagen wir mal, die Begabungsseite hervorgehoben haben, die mit ADHS verbunden ist. Also das, was ich am Anfang in Bezug auf Herrn Lauer so das geniale Potenzial genannt habe. Ja? Wie weit das überhaupt selber, sagen wir mal, Störungscharakter hat, wäre ja noch mal zu erörtern. Ist die Störung da, sagen wir mal, eine innere Hirnstörung oder ist das die Störung von kulturellen und sozialen Parametern, innerhalb deren bestimmte Leute, sagen wir mal, aussortiert werden? Sie sagen ja selber, Sie hatten großes Glück, dass Sie nicht in der Förderschule gelandet sind, nicht? Und natürlich wird viel zu wenig drauf geachtet, was der Grund für, sagen wir mal, Störverhalten von Kindern in der Schule ist. Und da würde ich den Begriff Störung als etwas, was den Kindern selber innewohnt, gar nicht so gut finden, sondern die Störung eher als etwas erachten, was sich bezieht auf ein soziales Umfeld, was gestört wird.
Ja? Das
und was
stimmt nicht.
Da
das
durch nicht die Störung richtig. Nochmal neu überlegt werden muss.
Ich glaube, wir müssen am Ende trotz allem noch einen wichtigen Punkt ansprechen, nämlich was sind eigentlich die alternativen Therapien zur Pille und wie wirksam sind die? Wie sehr können die Kindern helfen?
Es gibt keine Alternativen, sondern es gibt eine Reihe von Therapien, die wir ansetzen. Das heißt, psychoedukative Maßnahmen, Erziehung in der Form, wie diese Kinder das brauchen. Strukturen, Regeln und Grenzen. Und wir müssen ihnen helfen, in ihrem Umfeld zurechtzukommen. Wir brauchen Sport, wo sie in Gruppen eingegliedert werden. Und wir brauchen Pädagogen, die das auch können, ja, auch einfach von ihren Strapazen, die Lehrer haben es heute furchtbar schwer, in den Schulen das durchzustehen. Das sind alles Dinge, die unterstützend da sind. Aber das Medikament ist unverzichtbar. Und ich möchte eins noch sagen, ich weiß gar nicht, warum wir immer so tun, wie wenn psychische Krankheiten was anderes wären. Sie haben doch gar kein Problem damit, einem Kind, was Asthma hat, ein Medikament zu geben, ein Kind, was Diabetes hat, zu behandeln. Warum glauben Sie eigentlich, sind psychische Krankheiten so was anderes? Das sind ganz organische Krankheiten, die nur in unserem Hirn sich abspielen. Und die können wir behandeln. Ich denke, wir müssen endlich dahin kommen, dass psychische Krankheiten genauso organische Krankheiten sind wie andere und dass wir die genauso wie andere Krankheiten diagnostizieren und behandeln mit der ganzen Palette, die uns zur Verfügung stehen. Und das sind keine Alternativen, sondern das sind eine Reihe von Dingen, die sind bekannt, die stehen auch in unseren Leitlinien drin, was wir tun sollen. Und das Medikament ist eines davon und ein wirksames.
Herr Lauer, wird ADHS die Krankheit, die Sie selbst haben oder das Phänomen, das Sie selbst haben, wird das irgendwann heilbar sein? Glauben Sie, dass es irgendwann für Sie verschwindet oder werden Sie damit leben müssen?
Also ich weiß ja nicht, was da in der Zukunft erfunden werden wird, aber ich würde die Frage andersrum stellen, also muss es geheilt werden? Also ich glaube, wenn man einfach an der Stelle, wie gesagt, die Diagnostik, die Therapieformen verbessert, dann ist da gesamtgesellschaftlich schon viel getan. Ich persönlich möchte es nicht missen, nochmal, also ADHS ist 27 Jahre mein Normalzustand gewesen und ich begebe mich halt mit Methylphenidat dann nochmal in eine andere Welt, komme mit dem Rest besser klar und finde es ganz wunderbar. war, möchte aber auch nicht die Momente vermissen, wo ich am Wochenende irgendwie ohne mit Hülfini da durch den Park laufe und die Eindrücke auf mich so einprasseln lasse und dann nochmal auf andere Gedanken komme. Also man muss diese Frage nicht so schwarz-weiß stellen, sondern einfach die Frage stellen, wie wird in Zukunft mit dem Phänomen ADHS in einer Gesellschaft, die, das haben wir ja jetzt gehört, das anscheinend eher noch befördert als verhindert, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann ist da ein ganz großes Potenzial an Kreativität und Querdenkertum, nenne ich es jetzt mal, was dann eine Gesellschaft nutzen kann.
Das war das SWR2-Forum im Notfall Ritalin. Wie gehen wir mit auffälligen Kindern um? Darüber haben wir geredet mit Christopher Lauer. Er ist Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus, dem Kinder- und Jugendarzt Dr. Klaus Krotzke und mit Christoph Türke, Philosophieprofessor in Leipzig. Am Mikrofon war Martin Durm.